Hallo zusammen und guten Abend. Ich darf euch heute wieder recht herzlich zu unserem Bibelabend begrüßen. Denn wir wollen uns auch heute wieder durch das Wort Gottes erbauen und erquicken lassen. Wir befinden uns im ersten Buch Mose im Kapitel 15. Beim letzten Abend kamen wir bis zum Vers 13. Um uns das ganze Geschehen noch einmal vor Augen zu führen, damit wir den Zusammenhang besser verstehen können, lese ich zuerst das ganze Kapitel vor. Ihr könnt während des Vortrags die einzelnen von mir angesagten Bibelstellen zu Hause mitlesen. Das wunderbare Thema lautet heute: Gott verheißt Abraham einen Sohn und schließt einen Bund mit ihm. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in eine Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach: O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn ging an ihn: Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mitten durch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel der Zelt zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Pherisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. So, das war der Text des Kapitels. Und so wollen wir jetzt auch einsteigen in den Text für heute Abend. Wie schon angekündigt, wir waren das letzte Mal bis zum Vers 13 gekommen. Wir lesen jetzt und bearbeiten jetzt ab Vers 14. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Also nach dieser schlechten Nachricht für seine Nachkommen im vorigen Vers erhält aber Abraham auch sofort eine beruhigende und eine befreiende Verheißung. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir heute wissen. Denn Gott, der Herr, kündigt Abraham auch das Gericht für ihre Peiniger an und verheißt dazu einen großen irdischen Lohn. Lesen wir dazu im zweiten Buch Mose, im Kapitel 12, die Verse 35 bis 36. Zweiter Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 35 und 36. Und die Kinder Israels handelten nach dem Wort Moses und forderten von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Kleider. Dazu gab der Herr dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihr Begehren erfüllten, und so beraubten sie Ägypten. Ja, dieser Vers zeigt doch klar und deutlich, wie Gott alles lenkt und leitet. Selbst die Herzen der Menschen. Aber diese Bestätigung finden wir natürlich in den Sprüchen. Denn das Wort Jesu, das Wort Gottes ist ja überall für alles. Lesen wir Sprüche 21, den Vers 1. Sprüche Kapitel 21, den Vers 1. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Ja, so dürfen wir es da hier sehen, dass der Herr die Herzen der Ägypter sogar so lenkt, dass es für sie ein Begehren war, die ausziehenden Israelis mit Geschenken zu überhäufen, selbst mit Gold und Silber. Und so können wir darin wieder einmal mehr Gottes unveränderliche Liebe und Gnade. Auf Gericht folgt Gnade. So war es beim Sündenfall, so war es auch bei der Sintflut und so ist es auch hier verheißen. Und so kommen wir jetzt zum Vers 15. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. In diesem Vers erhält Abraham von Gott, dem Herrn, eine Friedenszusage. Ja, und inwiefern? Die ersten Zusagen: Abraham wird friedlich in seinem vorherbestimmten Alter sterben, ohne die Versklavung seiner Nachkommen erleben zu müssen. Und Abraham wird in gutem, das heißt in hohem Alter sterben. Dies war für diese Zeit ein Segen und gleichzeitig eine große Gelegenheit, damit nützlich zu sein für den Dienst am Herrn. Weiter wird Abraham zu seinen Vätern eingehen. Wie geht das überhaupt? Wurde nicht sein Vater Terach in Haran begraben? Wie kann er dann zu seinem Vater eingehen? Zum einen steht hier nicht zu seinem Vater, sondern zu seinen Vätern. Und so geht es hier nicht um den Bestattungsort des Leichnams, sondern um den Aufenthaltsort der Seele nach dem Tod. Also einem zentralen Ort, wo alle Seelen nach dem Tod hinkommen werden. Im Alten Testament war dieser Ort der Sheol, oder im Griechischen Hades genannt, mit seinen zwei Abteilungen. Eine Abteilung für Gläubige und eine Abteilung für Ungläubige. Und dieser Ort befand sich im Zentrum der Erde. Von diesen zwei Abteilungen lesen wir auch im Lukas-Evangelium, im Kapitel 16. So schlag doch bitte auf. Lukas, Kapitel 16, die Verse 22 und 26. Kapitel 16, der Vers 22 und der Vers 26. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Ich möchte hier anmerken, dass auch heute noch der Aufenthaltsort der ungläubigen Seelen der Art Mittelpunkt ist, während sich der Aufenthaltsort für gläubige Seelen seit Jesu Himmelfahrt beim Herrn Jesus ist. Im nächsten Vers kommen wir jetzt zur Verheißung Gottes über Abrahams Nachkommen. So lesen wir jetzt den Vers 16. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen. Denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Dieser Vers beginnt für Abraham wieder mit einer Verheißung, einem Versprechen und endet mit einer Begründung für Gottes Handeln. Das Versprechen ist, dass seine Nachkommen in der vierten Generation zurückkehren werden in dieses Land, das ihm und seinen Nachkommen verheißen wurde. So steht es im Kapitel 13, Vers 15. 1. Mosebuch, Kapitel 13, Vers 15. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Ja, für uns ist klar, dieser Vers weist auf den Auszug aus Ägypten und die Einnahme und Eroberung Kanaans durch Josua hin. Und wieder erkennen wir dabei Gottes Plan und seine Führung, ja seinen ewigen Ratschluss für sein Volk. Und obwohl Gott der Herr Abraham keine Rechenschaft abgeben muss, nennt er den Grund für seinen Entschluss, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Der Herr tut es aus Liebe und Gnade zu ihm, eventuell auch ihm zu zeigen, dass er ein Gott der Gerechtigkeit und der Langmut ist. Diese Tatsachen lesen wir auch und bezeugt uns auch Petrus in seinem zweiten Petrusbrief. Schlagen wir auf, 2. Petrus, Kapitel 3, den Vers 9. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Der Grund also für Gottes Verzögerung der Landübergabe war, dass das Maß der Sünde der Amoriter noch nicht voll war. Hier die Bezeichnung Amoriter wird hier für die verschiedenen heidnischen Völkergruppen in ganz Kanaan gebraucht und wird nicht nur allein für den Stamm der Amoriter. Die Amoriter, wie wir wissen, waren ja Nachkommen von Hams Sohn Kanaan und sie lebten zunächst auf den Gebirgshöhen östlich und westlich des Jordan. Und über ihre Sünden lesen wir unter anderem im 5. Buch Mose, im Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. 5. Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt, oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer oder ein Zauberer, oder einer, der Geister bannt, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten. Denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber erlaubt der Herr, dein Gott, so etwas nicht. Ja, wir wissen, für den amoritischen Hauptgott, den Moloch, wurden im Kidron-Tal sogar Säuglinge bei lebendigem Leib dafür verbrannt. Welch schreckliche und fürchterliche Tat. Lassen wir es uns im 5. Buch Mose im Herrn bestätigen. Ja, 5. Buch Mose, Kapitel 12, der Vers 31. 5. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 31. Dort heißt es, du sollst dem Herrn, deinem Gott, nicht auf diese Weise dienen, denn alles, was ein Gräuel ist für den Herrn, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Ja, sogar ihre Söhne und ihre Tochter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Darin sehen wir auch die Verachtung des menschlichen Lebens, das doch nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Und sie verachteten es. Ja, diese Verheißung, dieses Gericht über die Amoriter vollzog später dann Josua bei der Eroberung von Kanaan. Und wir wollen dabei beachten, dass Gott der Herr nach seinem Ermessen sowohl den Zeitpunkt als auch den Umfang für sein Gericht festlegt. Denn alle Menschen und Geschlechter sind zu jeder Zeit schuldig und damit reif für sein Gericht. Und so sehen wir es und seine überströmende Gnade, mit der er gegenüber den Menschen und Geschlechtern Langmut walten lässt. Welch große Gnade durften wir jetzt erleben, denn wir sind in keinster Weise besser als diese Amoriter. Hätte uns nicht die Gnade und das Erlösungswerk Jesu aus diesem Zustand befreit. Denn in jedem Menschen herrscht diese Verdorbenheit und nur Gott hält uns in seiner Gnade davor zurück. Und so sagt treffend dazu Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5. Lesen wir Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 1 und 2 und 8. Epheser 5, Verse 1 und 2 und 8. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem geliebten Geruch, lieblichen Geruch für Gott. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ja, zeigt es nicht, dass wir durch Gottes Gnade und das Erlösungswerk Jesu aus dieser Finsternis befreit wurden? Wie dankbar können wir da nur sein und demütig vor diesem großen Gott. Doch nun weiter in unserem Text. Kapitel 7, Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. In diesem Vers folgt jetzt die Fortsetzung von Vers 10, wo Abraham die Tiere nach den Angaben Gottes teilte und die Helfen sich jeweils gegenüberlegte. Uns wird hier von der Zeremonie der Versiegelung des abrahamitischen Bundes berichtet. Zuerst erfahren wir den vom Zeitpunkt der Versiegelung. Es war Abend geworden und die Sonne war bereits untergegangen, sodass Finsternis herrschte. Dann erfolgt die eigentliche Unterzeichnung mit der Schechina-Herrlichkeit. Und um die Aufmerksamkeit dafür zu erhöhen, wird dieser Akt mit den Worten "Siehe da" eingeleitet. Weiter lesen wir von einem rauchenden Glutofen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine Rauchsäule, ähnlich wie wir sie später beim Auszug aus Ägypten zu lesen bekommen. Und dann noch von einer Feuerfackel. Beides zusammen verkörpert die Manifestation von der Gegenwart Gottes. Und nun folgt in der Beschreibung der Ablauf der Vertragsversiegelung. Die Schechina-Herrlichkeit fuhr zwischen den zerlegten Tierhälften hindurch und besiegelte damit den Bundesschluss. Doch die Frage, was besagt dieser Bund und welche Bedeutung hat dieser Bund? Ich habe für mich dabei fünf Fakten ausgearbeitet. Erstens, das Besondere. Ja, das Besondere an diesem Bund ist natürlich, dass Gott diesen Bund mit Abraham geschlossen hat. Gott hätte es nicht nötig, mit Menschen und seinen Geschöpfen einen Bund zu schließen. Ein Befehl oder eine Anordnung des allmächtigen Gottes hätte genügt. Doch es war Gottes freier Wille und Ratschluss. Er hat es so gewollt. Er hat auch nicht nach dem Willen und dem Einverständnis des Menschen gefragt. Denn er ist der souveräne Gott und herrscht über seine Schöpfung. Punkt 2. Im Gegensatz zu den späteren Bündnissen dieser Art unter Menschen wurden hier mehrere Tiere und auch verschiedene Tiere für das Bündnis benutzt. Wir hörten aus dem Vers 9, eine Kuh, eine Ziege, ein Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Den Grund für diese Verschiedenartigkeit erkennen wir hier nicht. Punkt 3. Das Wesentliche. Ja, das Wesentliche an diesem Bund ist, dass dieser Bund nur einseitig von Gott geschlossen wurde. Er hat ihn geschlossen. Abraham hatte nichts dabei zu tun. Und der vierte Punkt, den Inhalt. Der Inhalt dieses Bundes waren die Verheißungen Gottes an Abraham, die wir bereits in den Kapiteln 12 und 13 gelesen haben. Was waren diese Verheißungen nochmal? Zur Erinnerung, Was waren die Kernpunkte von diesen Verheißungen Abraham? Erstens, Abraham zu einem großen Volk machen. Das lasen wir im Kapitel 12, dem Vers 2. Abraham soll das Land Kanaan erhalten. Das lesen wir und lasen wir im Kapitel 13, die Verse 14 und 15. Abraham soll ein Segen für alle Geschlechter sein. Das lasen wir auch im Kapitel 12, Vers 3. Und so komme ich jetzt zu meinem fünften Punkt. Welche Bedeutung hat dieser Bund für Abraham? Ja, dieser Bund war bedingungslos. Das heißt, Abraham wurde keine Bedingungen oder Anforderungen gestellt. Es ergaben sich für Abraham keine Verpflichtungen. Gott hat sich allein verpflichtet, diesen Bund einzuhalten und zu erfüllen. Abraham war nur der Empfänger dieses Bundes und seiner Bundesverheißung. Und last but not least, wie oft Abraham und seine Nachkommen, das jüdische Volk, auch versagen werden, dieser Bund konnte und kann niemals gelöst werden, denn Gott ist treu. So kommen wir jetzt zum Vers 18. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Ja, dieser Vers bestätigt den im vorigen Vers besiegelten Bund zwischen Gott, dem Herrn, und Abraham. Und wieder werden wir dadurch erinnert, dass Gottes Bünde immer durch Opfer geschlossen werden, das heißt, Blut vergossen werden muss. Lesen wir dazu nur zwei Stellen. Ganz allgemein gesprochen im Psalm 50, der Vers 5. Psalm 50, der Vers 5. Dort steht: Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Ja, den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Also Opfer, Blut vergießen. Ein Opfer ohne Blut gibt es nicht. Doch ganz im Besonderen von unserem Herrn Jesus im Hebräerbrief, im Kapitel 10, der Vers 14. Hebräerbrief, Kapitel 10, der Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. In unserem Herrn Jesus haben sich damit alle alttestamentlichen Opfer und Opfergaben vereint. Er ist das vollkommene Opferlamm Gottes, das für alle Gläubigen sein Blut vergossen hat und am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und Sünde. Er hat alles vollbracht. Er hat alles in sich vereint. Weiter verkündet der Herr hier die Grenzen des verheißenen Landes. Es werden hier die Süd- und die Nordgrenzen für das verheißene Land genannt, das Gott seinem Samen, also seine Nachkommen, geben will und wird. Diese Aussage ist eine Ergänzung oder ein Hinzufügen zum Vers 7, wo es heißt, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Beziehungsweise eine Wiederholung aus dem Kapitel 12, dem Vers 7. Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und so kommen wir jetzt zu den angegebenen Grenzen. Die Südgrenze vom Strom Ägyptens. Jeder assoziiert Ägypten mit dem Nil. Ganz klar. Doch hier ist nicht der Hauptstrom Nil gemeint. Darin sind sich nahezu alle Ausleger einig. Denn wäre es der Nil, hätten sich ja die Juden bereits im verheißenen Land befunden, bevor sie überhaupt aus Ägypten ausgezogen waren. Doch hier meinen die meisten Ausleger, handelt es sich um den östlichsten Nilarm im Nildelta. Das Nildelta beginnt bereits ab Heliopolis, das ist ein wenig nördlich von Memphis. Wir kennen das Gebiet aber auch mit dem Begriff Goshen, von der späteren Geschichte von Josef und Jakob in Ägypten. Die Nordgrenze bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Nordgrenze bildet der große Strom Euphrat. Und diesen Strom kennen wir ja auch schon, vor allem von der Geschichte mit Nimrod. So kommen wir jetzt zu den letzten Versen dieses Kapitels, die Verse 19 bis 21. Sie heißen: Die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Peresiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. Ja, dieser Vers listet die 10 Stämme auf, die bei der Einnahme Kanaans durch Josua enteignet oder ganz ausgelöscht werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Jebusitern. Diese waren die Gründer von Jerusalem. Sie wurden erst durch David aus Jerusalem vertrieben. Und so möchte ich wie immer zum Schluss eines Kapitels ein Resümee über den Kontext ziehen. Zunächst möchte ich festhalten, dass in diesem Kapitel überwiegend Gott der Agierende ist. Von den 21 Versen sind allein 10 Verse, in denen Gott spricht. In keinem der vorherigen Kapitel war das der Fall. Und somit möchte ich sowohl den Gott, unseren Gott, als auch Abraham resümieren. Wir hören und lesen zum wiederholten Male von Gottes überreicher Fürsorge, wie er Abraham die Angst nimmt und ihn durch seine Verheißung stärkt und ihm Sicherheit vermittelt. Der Herr sagte, dass er sein Schild ist, im Vers 1. Das will ihm sagen, dass Gott der Herrscher sein Beschützer ist und auch sein Wohltäter. Oder anders ausgedrückt, Abraham ist absolut sicher in seiner Hand. Kennen auch wir eine solche Sicherheit? Ja klar. Lesen wir nur auszugsweise aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 28 bis 30. Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 28 bis 30. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Was ist das für eine Sicherheit? Ja, unbezahlbar. Und noch gewiss dazu. Es übertrifft alles. Weiter. Welch frohe Botschaft erhält Abraham von Gott, dass er sein großer Lohn ist, im Vers 1. Aber Gott, der Herr, ist nicht nur sein großer Lohn, sondern er ist auch Abrahams Belohner. Gott ist der größte Schatz, den ein Mensch haben darf und kann. Und das erkannte Abraham immer deutlicher. Von dieser Erkenntnis lesen wir auch für uns unter anderem im Römerbrief, in Kapitel 11, Vers 36. Römerbrief, Kapitel 11, den Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Oder auch über die Verheißung an die Gläubigen im Kolosserbrief, im Kapitel 3, den Vers 24. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 24. Ja, dort steht, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Ja, darin erkennen wir nur in diesen beiden Versen nur einen Auszug. Wir haben in Jesus Christus einen Schatz von unvorstellbarem Wert. All die Reichtümer, die Segnungen, die Verheißungen, deren Fülle wir noch gar nicht einmal ermessen können, birgt dieser Schatz in Jesus Christus, unserem Herrn. Und Paulus beschreibt diesen Schatz in einzigartiger Weise im Römerbrief, im Kapitel 8, den Vers 17. Römerbrief, Kapitel 8, der Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ja, durch unseren Herrn Jesus sind wir Miterben seiner Herrlichkeit geworden. Gibt es da noch was Herrlicheres und was Wertvolleres? Ja, natürlich nicht. Diese Gnade erweist uns Jesus unser Herr und unser Gott, unser Retter und Erlöser. Doch weiter erkennen wir in diesem Kontext, dass Abraham mutiger wird und nicht mehr nur passiv bleibt und gehorsam seine Anweisungen ausführt, um Gottes Willen zu befolgen, sondern Fragen stellt und damit auch seine Unsicherheit zu beseitigen. Trotz seiner Demut und Ehrfurcht vor Gott, dem Herrn, möchte Abraham Gottes Willen erfahren und damit sicher auch seine Unsicherheit ausräumen. Und was lernen wir und erkennen wir daraus? Womit erfahren wir denn seinen Willen, Gottes Willen? Ja, das lesen wir von Paulus im 2. Timotheusbrief, in Kapitel 3, den Vers 16. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, der Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das beinhaltet doch alles. Wir haben das Wort Gottes. In ihm ist alles, sein Wille verankert, seine Göttlichkeit und die Verdorbenheit des Menschen. Und darin können wir erkennen, ja, dass er uns darin auch seinen Willen offenbart. Wir müssen nur lesen darin. Aber können oder dürfen wir auch heute noch fragen? Ja, selbstverständlich, im Gebet. Das lesen wir im Jakobusbrief, im Kapitel 1, der Vers 5. Jakobusbrief, Kapitel 1, der Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wie sie ihm gegeben werden, so wird sie ihm gegeben. Und als Ergänzung und Aufforderung von selbst von unserem Herrn Jesus lesen wir im Johannesevangelium. Johannesevangelium, Kapitel 14, der Vers 13. Johannesevangelium, Kapitel 14, der Vers 13. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Daraus erkennen wir doch, dass es der Wille unseres Herrn Jesus ist, dass wir mit all unserem Dank, aber auch mit all unseren Sorgen und Nöten zu ihm vor seinen Thron kommen. Denn er wartet auf uns, um uns gern und mit Liebe und Gnade zu helfen. Kann man es deutlicher ausdrücken? Ich denke nicht. Und so können wir uns im Vertrauen und in der Gewissheit seine Hilfe an ihn wenden. Doch wir müssen bedenken, wir sollen daran denken, dass es in seinem Willen sein soll, was wir bitten. Also wir können nicht jetzt auch um einen sexuellen Lotto bitten, aber wir können darum bitten, dass wir seiner Gnade wachsen dürfen, näher ihm kommen dürfen, ihm ähnlicher werden dürfen. Wir dürfen darum bitten, dass wir durch ihn und in ihn sein Wort verteilen dürfen und sich ihm bezeugen dürfen, dass er uns die Kraft dazu gibt, den Mut. All das sind Dinge, die wir bitten dürfen und sollen, dass es in seinem Namen ist. Und er wird in seiner Gnade es dann auch vollbringen, zu seiner Zeit und in seinem Umfang. Als nächstes darf Abraham die Schöpferkraft Gottes in Form des Sternenhimmels wahrnehmen und voll Bewunderung bestaunen. Aber auch Gottes übergroße Liebe und Geduld mit ihm wird ihm sicher bewusst. Gott befiehlt nicht nur, tu dies oder tu das, sondern führt ihn geduldig auf dem Weg zur Erkenntnis. Ja, für Gott ist nichts unmöglich. Und so wissen wir auch heute und stimmen mit Jeremia überein, im Jeremia Kapitel 32, der Vers 17. Jeremia, Kapitel 32, der Vers 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft, mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Ja, die Schöpferkraft Gottes ist in unserer Beschränktheit nicht vorstellbar. Doch umso mehr erfüllt es uns mit Bewunderung und soll in Anbetung und Ehrfurcht münden, weil wir nur staunen können über seine Allmacht. All seine Vollkommenheit ist für uns nicht nachvollziehbar. Doch wir dürfen ihm danken und ihm die Ehre geben. Als nächstes bestätigt Gott der Herr Abraham, dass sein Glaube ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wird. Ihm wird von Gott Gerechtigkeit zugesprochen, also deklarativ, und zugerechnet, also konstitutiv. Dieser Grundsatz zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel und Gottes verheißenes Mittel zur Rechtfertigung. Doch wir wissen auch, dass der Glaube Abrahams ein Geschenk Gottes ist und war. Lesen wir zunächst von diesem Grundsatz im Römerbrief, im Kapitel 4, Vers 13. Römerbrief, Kapitel 4, den Vers 13. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Hier wird nochmal von Paulus bestätigt, dass Abraham die Gerechtigkeit durch den Glauben erhalten hat und nicht durch besondere Werke. Denn die Werke waren die Folge seines Glaubens. Und nun lesen wir, dass auch der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Wo lesen wir es im Epheserbrief? Epheserbrief, Kapitel 2, der Vers 8. Epheserbrief 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ja, wir sollen uns nicht einbilden, dass wir es vollbringen können, an Jesus zu glauben. Es ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk von Gott. Er hat uns vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt. Und er beruft uns zu der Zeit, die er vorherbestimmt hat. Und so können wir dann im Glauben an Jesus und sein Erlösungswerk kommen und es verstehen, im Herzen aufnehmen und ihn dafür anbeten. Und zum Abschluss zu dieser Rechtfertigung lesen wir noch den Jakobusbrief. Im Jakobusbrief, der Kapitel 2, der Vers 23. Jakobusbrief 2, Vers 23. Darin heißt es, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Beachtet diesen Zusatz, dieses Privileg. Er wurde ein Freund Gottes genannt. Dieser Zusatz, dieses Privileg erhält nur Abraham in der ganzen Schrift, sonst niemand. Auf dieser Basis haben auch wir Gläubige und Sklaven Jesu Christi den Missionsbefehl von unserem Herrn mit Freude und Eifer auszuführen. Ja, wie lautet er? Wo steht er? Lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, die Verse 19 und 20. Matthäus, Kapitel 28, Verse 19 und 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Diesen Befehl soll uns kein Befehl nicht sein, sondern es heißt, wir sollten es als Freude annehmen. Und mit Eifer sollten wir es umsetzen. Wir sollen nicht müde und träge werden, dieses Gebot auszuführen. Wir sollen darum aber auch bitten, so wie ich vorhin gesagt habe. Wir dürfen alles, das in seinem Namen ist, bitten. Und das ist ein Grund, dass wir ihn bitten dürfen, dass er uns die Kraft und den Eifer und auch die Freude dazu gibt, sein Evangelium in die Welt zu tragen. Nun möchte ich auf die sehr große Demut und Ehrfurcht Abrahams nochmal kommen. Er spricht demütig und ergeben mit Herr, Herr Gott an und bringt anschließend seine Fragen vor, um seine Unsicherheit zu zeigen. Ja, Herr, Herr, das ist Elohim und Jahwe. Also sein Herr und Jahwe, der allmächtige Gott. In den Sprüchen wird uns dieses Verhalten aufgezeigt und ans Herz gelegt. Lesen wir dazu in den Sprüchen im Kapitel 15, den Vers 33. Sprüche 15, Vers 33. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit, und der Ehre geht Demut voraus. Da steht hier klar, bevor wir also Gott ehren können, müssen wir in Demut seine Heiligkeit und seine Vollkommenheit anerkennen. Wir können nicht etwas ehren, das unwürdig und nichtig ist in unseren Augen und vor dem wir keine Achtung haben. Und dieses Verhalten, all das, fasst die Aussage unseres Herrn Jesus im Matthäus-Evangelium zusammen. Lesen wir dazu Kapitel 22, die Verse 37 bis 39. Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 37 bis 39. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir diese Worte wieder lesen, ja, da wird uns mit Sicherheit etwas mulmig wieder im Satz. Wie hoch ist doch diese Messlatte und wie groß der Anspruch darin auf uns? Doch in unserem Herrn haben wir dafür unser großes Vorbild, denn er hat alles erfüllt. Und auch das wäre ein Anliegen in unserem Gebet. Ich möchte jetzt nochmal den Ausspruch Gottes, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll, aufnehmen. Wir erkennen wieder darin die überfließende Gnade Gottes. Warum? Denn oft erlaubt Gott dem Bösen seinen Lauf zu nehmen, manchmal sogar zum scheinbaren Nachteil seines Volkes, ehe er das Böse richtet. Er ist geduldig und will nicht, dass Menschen verloren gehen, noch nicht einmal wie hier die verkommenen Amoriter. Diese Langmütigkeit beschreibt und bezeugt auch Petrus im 2. Petrusbrief, den wir schon gelesen haben, aber wiederholen nochmal. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Ja, da sieht man doch, wie geduldig Gott ist. Er will nicht gleich richten. Er ist langmütig, er ist geduldig. Und wie geduldig und langmütig war der Herr jetzt mit Abraham bei seinen Verfehlungen, die wir jetzt bis jetzt gelesen haben. Und wie geduldig verfährt er auch mit uns in seiner Gnade und Langmut. Da dürfen, ja sollen wir uns immer den Vers aus dem Psalm 103 vor Augen halten. Lesen wir den Psalm 103, den Vers 10. Psalm 103, Vers 10. Dort heißt es: Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolt nach unseren Missetaten. Ja. Deshalb können wir eigentlich nicht anders als unserem Herrn Jesus anbeten und ihm alle Ehre dafür geben, dass er so geduldig und so gnädig mit uns umgeht. Ein weiterer Punkt ist die große Gnade, die Abraham erweist, dass der allmächtige Gott ihm den Heilsplan für ihn selbst, als auch für seine weltlichen und seine geistlichen Nachkommen offenbart. Gott offenbart Abraham das Gericht und auch die Rettung und die Erlösung, indem er Abraham ein Segen für alle Geschlechter sein lässt. Stand das nicht im 1. Buch Mose? Ich wiederhole nochmal. 1. Buch Mose, Kapitel 12, der Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das besagt doch nichts anderes, als dass aus der Linie Abrahams der Retter und Erlöser aller Gläubigen kommen wird. Unser Herr Jesus Christus. Die ganze vollständige Zusammenfassung dieses Heilsplan Gottes lesen wir aber im Johannesevangelium. Wie heißt es dort im Kapitel 3, Vers 16? Denn jeder aus dem, ja, im Schlaf kennt. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, das ist die Zusammenfassung von Gottes Heilsplan für die Menschen. Und so möchte ich nochmal mit Abraham hier im Kapitel was sagen. Denn mit Abraham hier im Kapitel, aber auch im weiteren Alten Testament, schließt Gott der Herr mit auserwählten Personen Bündnisse zum Wohle des Volkes und der Menschheit. Dieser allmächtige und allgenugsame Gott hätte es nicht nötig, mit seinen Geschöpfen Bündnisse zu schließen. Doch aus Gnade und Liebe hat er es zum Heil der Menschen getan. Und mit den Ausnahmen im Garten Eden und den mosaischen Gesetzen waren alle diese Bündnisse bedingungslos für den Menschen. Das heißt, Gott wird diese Bündnisse in seiner Treue einhalten und auch erfüllen. Im Bewusstsein natürlich, dass der Mensch in seiner Verdorbenheit unfähig dazu ist und auch wäre. Zum Ende unseres Kapitels und gleichzeitig zum Ende des heutigen Abends möchte ich nochmal mit Nachdruck auf die Vollkommenheit des dreieinigen Gottes hinweisen, so wie wir sie in diesem Kapitel wieder erfahren durften. Und Vollkommenheit ist nicht etwas, das man hat, sondern sich erworben oder sich angeeignet hat, sondern was man ist. Und der ewige und lebendige Gott ist die Liebe, die Gnade, die Barmherzigkeit, die Langmut und so weiter. Leider verwechseln sehr viele Menschen diese Begrifflichkeit und reden nur von dem lieben Gott. Sie vergessen dabei aber völlig, dass auch die Gerechtigkeit zur Vollkommenheit Gottes gehört und eine seiner Wesensarten ist und sie nicht nur hat. Und so möchte ich jetzt mit einem passenden und sehr bekannten Vers eine Verheißung Gottes schließen. Sie steht im Johannesevangelium, im Kapitel 3, der Vers 36. Johannesevangelium, Kapitel 3, der Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Damit möchte ich jetzt schließen und euch allen einen gesegnete Zeit wünschen, in Gnade und Barmherzigkeit durch unseren Herrn.